And now, if you want to join me again, it's time for baseball.
Driven deep to right field. There it goes. See ya.
Here comes a 1-2 pitch. Red Sox win the World Series. That is hammered. Oh, my. A big, big fly for Mark Trumbo. 2-0 Halo. Strike three, call. You can talk to the hand.
Drives one. Deep left field. Back goes Upton. Back near the wall. It's out of here. Bartolo has done it. The impossible has happened!
Hallo Baseball Deutschland, einen Tag verspätet, aber wir liefern dennoch ab. Gestern hat es nicht so gut funktioniert bei uns, deswegen treffen wir uns jetzt heute zur späten Mittwochstunde. Ich habe es nicht mal geschafft, unter die Dusche zu hüpfen. An mir klebt noch der Staub des Saloy Hornets Baseballfeldes und auf der anderen Seite sehe ich schon, wie sich mein Partner in Crime, Brother from another mother, die Person, mit dem ich am ehesten Pferde stehlen würde, fertig macht. Noch einen tiefen Schluck aus der Saskia-Quelle, kein Sponsoring an dieser Stelle, in sein Glas einfüllt. Der einzigartige, der einmalige David Dickey Kania. Hallo David, wie geht's dir? Wie geht's Berlin? Wie geht's dem Wetter? Wie geht's der Familie? Wie geht's?
Hallo Martin, hallo Baseball Deutschland. Ja, mir, Familie, Wetter geht soweit ganz gut. Es kommt hier jetzt gerade ein leichter Regenschauer über Berlin nieder. Die Temperaturen sind aushaltbar. Ich bin aber kurz vor meinem Urlaub und wir beide sind hier schon schwer am Herumdoktoren, wie wir das denn die nächsten Wochen, zwei Wochen zumindest mal hinkriegen. Denn in 3 Wochen bin ich in der alten Heimat, in der Nähe von den Saloy Hornets. Und da werde ich mir natürlich nicht nehmen lassen, meinen Buddy from another Muddy, ja, quasi persönlich wieder zu treffen, in den Arm zu nehmen und den bärtigen Schweiß einfach mal riechen, spüren, schmecken. Ja, das muss einfach mal sein. Aber ekelhafter Podcast ist das hoffentlich nicht für euch da draußen. Denn hier geht es um nichts als um knallharte Baseball-Fakten. Und Martin, bevor wir jetzt gleich ins Bundesliga-Geschehen eintreten, denn da sind, wie ich gerne sage, die Alea Acta Est gefallen, ja, würde ich doch gerne wissen, habe ich denn auf Social Media denn richtig gesehen? Habe ich da Martin in einer jubelnden Pose vom vergangenen Wochenende gesehen? Oder habe ich das einfach nur geträumt? Hast du etwa, und liebe Leute, setzt euch hin. Hat der etwa ein Double Play geturnt? Er hat es nicht auf sich genommen, sondern er hat den Ball zu seinem Second Baseman rübergetossen? Oder hat er etwa ein Perfect Game gepitcht? Wir werden es jetzt hören. Martin, klär uns und die Leute da draußen auf, was passiert ist.
Du hast das dritte vergessen, das einen so zum entsprechenden Jubeln bringt. Also wir haben gegen Mainz Athletics dritte Mannschaft gespielt.
Warte. Walk-off? Hast du etwa einen Walk-off gehauen?
Oh, ich habe den Walk-off gehauen.
Ich krieg Gänsehaut.
Und absolut geiles Ding. Also wir haben gegen Mainz Athletics gespielt und unten 9. Inning. Wir als Heimmannschaft sind mit einer nicht so, also was heißt nicht so gut, wir haben eine eigentlich ganz positive Position, wie die Schlagreihenfolge ist. Jonas, unser Catcher, Jugendspieler und Prospect für die erste Mannschaft, ist als erster Schlagmann im 9. Inning dran, an Position 8. Dann unser komplett neuer Rookie, sein erstes Spiel, Aaron, hinten dran und dann sind wir top of the order. Das heißt, Nico, unser kleiner, junger, schneller und ich, wahrscheinlich die Person, die immer noch nicht versteht, warum er so weit oben ist, sind danach dran. Also wenn alles gut geht, wir brauchen einen Punkt zum Ausgleich, 2 Punkte zum Sieg. Und Jonas hat das ganze Spiel Bombe gehauen. Ein Double, ein Triple, ist glaube ich nur noch ein Home Run Short vom Cycle oder so irgendwas. Und der Pitcher ist ein bisschen am Struggeln, aber Jonas schwingt auf den Ball zu hoch, Pop-Up, der First Baseman macht 3 Schritte ins Foul Territory, fangt das Ding. Und in dem Moment denkt man sich, oh, okay, Aaron, sein allererstes Baseballspiel, Defensive wird er besser, Schlag hat er noch nicht so das Ganze raus, aber man nimmt ihn ins Gebet und sagt, pass auf, alle Bälle, die hoch und gut aussehen, schwing die nicht, weil die alle zu hoch sind.
Und wirklich, also alles das, was Martin schwingen würde.
Alles, was ich schwinge, absolut nicht berühren. Und er steht da, erster Pitch, High Fastball, lässt ihn weg. Zweiter Pitch, ist ein Ball in der Mitte, er schwingt danach, trifft ihn nicht. Nächster Pitch, High Fastball, er steht 3-1, da ich dann so, bitte Gott. Bitte. High Fastball, der Ball geht an ihm vorbei, der Junge ist cool, der Junge ist wie Eis, atmet tief durch, wirft den Schläger weg, geht zur ersten Base. Dann Nico am Schlag. Junger, super junger Spieler, super schnell, ein bisschen noch im Kopf nicht so im Spiel drin, aber toller Leadoff-Mann, ist glaube ich, war 6-mal on Base in diesem Spiel. Arbeitet auch einen Walk raus bei einem Passball, gibt Aaron Gas, kommt auf die zweite Base und stiehlt dann die dritte und ich komme zum Schlag. Und ein also
Out. Habt ihr schon Run erzählt?
Ja, Jonas, ja genau. Haben wir muss schon ja. Run erzählt?
Muss ja.
Irgendwo ist ein Run reingekommen. Irgendwo habe ich einen Run verpasst. Irgendwo ist ein Run reingekommen. Da sind noch Leute dazwischen. Egal. Wir stehen gleich.
Also ihr seht, man kann sagen, die Leute sprechen darüber, dass es so gewesen ist. Kann aber auch komplett anders sein.
Wir stehen gleich. Ich weiß nicht mehr, wie Aaron kommt auf dritte Base. Ein aus. Nico steht auf zwei. Absolut irrelevant für diese Geschichte. Und ich bin am Schlag. Und ein hoher Ball. Ich tomahake das Ding auf den Boden. Krieg absoluten Krampfanfall. Laufe wie vom Blitz getroffen los. Schau nur noch nach links. Und sehe, wie der Pitcher nach dem Ball greift und ihn nicht bekommt. Und denke mir so, okay, er wird safe on home sein. Ich muss jetzt gucken, dass ich noch safe an 1 bin. Einfach nur Gas geben, das ist ein schöner Hit und kein Fielder's Choice ist. Lauf über 1, drehe mich nach rechts um, weil ich diesen Sport gut gelernt habe. Schau nach vorne und sehe, wie langsam Leute aus dem Dugout rauskommen, aber noch keiner komplett am Austicken ist. Drehe mich zum Umpire um und sage, war er safe? Und er schaut mich an. Und ich raste nur noch raus, werf meinen Halm weg, laufe in Richtung meiner Leute. Patrick kommt mir mit 2 Wasserflaschen entgegen, wirft mir die ins Gesicht. Und erster Walk-off meiner Karriere. Ich sitze immer hier und hör dir mit blutenden und pochenden und liebenden Herzen an, wenn du die Heldentaten von Berlin erzählst und wie er in die Overtime geht. Also das war ein wirklich super hartes Spiel. Ich habe nicht so viel Zeit, die ganzen Heldengeschichten. Unser Pitcher wirft 7 Strikeouts in 3 Innings, in den ersten 3. Er hält damit die Mainzer Offensive klein, bis sein Arm so langsam anfängt zu strugglen. Also war ein richtig tolles Spiel und auch super gutes Spiel von den Mainzern. Also war eine super tolle Mannschaft. War ein super faires Augenmessen auf gleichem Niveau. Ich glaube, 18-17 ist das Ding ausgegangen. Hat richtig Spaß gemacht und war ein tolles Baseball Wochenende und geht die Woche weiter gegen Kaiserslautern zu Hause und da hoffen wir, dass wir das ein bisschen wiederholen können und ich fühle mich einfach gut.
Wie habt ihr denn schlussendlich gewonnen? Wie war denn der Score?
18-17.
Ja, so wie man sich's erhofft, ja, von einem ausgeglichenen pitcherstarken Spiel, ja, 18-17.
Ja, also
es ist, also ist für halt, mich, halt mich braucht ihr nicht überzeugen. Ich würde einfach sagen, hey, ich hatte Spaß. Ich hatte insgesamt 35 Runs gesehen.
War richtig, ja, also gut.
Es war auf jeden Fall keine langweiligen 9 Innings, wo ein 1-0 schlussendlich stattfindet. Also
war immer wieder hin und her. Also Mainz hat früh die Führung übernommen. Wir haben uns zurückgekämpft, sind dann selber in Führung gegangen, haben die dann wieder abgegeben und dann wirklich im 9. Inning, 8., 9. Inning so wirklich super eng drangekommen. Und dann das Ding halt einfach nochmal gedreht und war richtig geiles Ding. Vor allen Dingen mit genau 9 Spielern. Wir hatten keinen Ersatzspieler. Niemanden, der hätte einspringen können. Wegen Verletzungen, Beginn der Urlaubszeit, Krankheit und so weiter und so fort. Aber richtig geiles Spiel. Und dann Gruß geht raus an die Jungs, die gesagt haben, sie hören sich, wenn ich 5 Minuten lang von unserem Spiel erzähle, den Podcast an. Hier ist es. Ich hoffe, ihr hört alle zu. Dann kriegen wir bestimmt 9 weitere Zuhörer. Ja, genau. Das war zweites Spiel. Saarlouis Hornets, Verbandsliga Südwest. War schön, war richtig schön, hat Spaß
gemacht. Sehr schön. Also da in der Verbandsliga Südwest steppt noch der Bär, hier werden noch Runs erzielt. Lass uns doch dahin gehen, wo vielleicht den einen oder anderen Zuhörer in Deutschland und den Dachländern oder wo man es auch sonst noch hört, vielleicht das Interesse etwas höher ist, ohne deine oder meine Meriten zu kleinreden zu wollen, denn die sind aller ehrenwert. Bundesliga. An dem Wochenende sollten einige Entscheidungen fallen. Ja, also meine Berlin Flamingos hatten noch die Chance, in die Playoffs zu kommen. Ziel waren 2 Siege gegen die Paderborn Untouchables, die ihresgleichens hätten 2 Siege benötigt, um noch den 2. Platz für die Playoffs safe zu machen. Und die Doran Wild Farmers auf ihrer Seite hätten mindestens einen Sieg gebraucht bei einem Sweep der Berlin Flamingos, um alles Mögliche fix zu machen für den für den Playoff-Platz. Und ja, Bonn Capitals, ich glaube, ein Sieg hat noch gereicht und dann wären sie sicher Meister in der Nordklasse gewesen. Also, auch wenn es nur schlussendlich zwei Begegnungen gab, wenn ich nicht komplett falsch irre, war doch relativ viel Spannung garantiert. Und ich glaube, so eine enge Nordklasse oder allgemein so eine enge Liga bis zum Schluss hatten wir an sich noch nie, zumindest mal nicht, seitdem wir den Podcast aufnehmen. Mhm. Weder im Norden noch im Süden, dass bis quasi zum letzten Spieltag alles drin sein wird. Und ja, dementsprechend war alles gegeben. Und Martin, lass uns doch einfach mit dem Bonn Capitals gegen Doan Wild Farmers Spiel anfangen. Denn Doan hat hier auf jeden Fall erstmal die Hausaufgaben machen müssen gegen die Bonn Capitals, um nicht auf Schützenhilfe von Paderborn angewiesen zu sein. Und Doan Wild Farmers, das wissen auch die Bonn Capitals selber, sind ein sehr, sehr unangenehmer Gegner grundsätzlich. Und die haben schon öfters den Bonn Capitals wehtun können. War das denn an diesem Wochenende auch so, Martin?
Ja, also vor allen Dingen das allererste Spiel war ein harter Fight. Also da hätte super viel passieren können und waren beide Spiele am selben Tag. Deswegen haben wir zweimal 7 Innings Spiele gehabt. Und zu Hause bei den Doan Wild Farmers sitzt der deutsche Meister, der Bonn Capitals. Und du sagst, es ist ein unangenehmer Gegner. Und da möchte man früh Akzente setzen. Und Bonn schafft das tatsächlich, bringt 4 Runs im ersten Inning rein. Und das ist schon mal ein bisschen ein Stein vom Herzen gefallen, weil so eine 4-Run-Führung nach dem ersten Inning ist schon was Gutes. Doan kann nicht sofort antworten. Erst im zweiten Inning verkürzt man das Ganze auf 4-2. Und dann ist man im siebten Inning und schafft es hinten raus, den magischen Ausgleich zu erzielen im siebten Inning. Da hat man es, den Ausgleich. Man muss in die Verlängerung gehen, extra Inning. Es steht 8-8. Und Bonn dreht da nochmal auf, bringt wie im ersten Inning 4 Runs nach Hause, um auf 8-4 zu erhöhen. Und dann die Doan Wild Farmers hinten raus schaffen fast wieder das Wunder, bringen 3 Runs rein zum Endstand von 8-7, haben da mega gefightet, bis zum letzten aus alles gegeben. Vor allen Dingen Fabian Aquino Jung auf dem 1-0-Account einen Home Run gehauen, die 3 Runs damit reingebracht. Paloch und Yudai Nakamura sind so nach Hause gekommen. Da ist ja alles offen. Ne? Du schaffst es, da einen Home Run rauszuhauen, kommst mit 8-7 noch mal dran und dann schaffst du es hinten raus tatsächlich doch nicht. Erster Sieg an die Bonn Capitals.
Ja, und somit blieb den Doan Wild Farmers quasi nur noch ein Spiel, um wirklich alles irgendwie ja, so zu setzen, dass man wirklich nicht auf die Untouchable Paderborn angewiesen worden wäre. Denn, wie gesagt, die Bundesliga dieses Jahr, komplettes Tollhaus, sowohl Nord als auch Süd, Überraschungsmannschaften, die vorne stehen, Überraschungsmannschaften, die komplett hinten stehen und dementsprechend, ja, wollten sicherlich die Wild Farmers alles da dran setzen, dem amtierenden Meister zumindest mal einen Sieg, einen Split hier abzuringen. Martin, aber man muss sagen, im zweiten Spiel haben schlussendlich ein bisschen die Kräfte gefehlt.
Ja, im zweiten Spiel an diesem Tag haben die Kräfte ein wenig auf der einen Seite gefehlt, auf der anderen Seite waren die Bonn Capitals unglaublich stark. Vor allen Dingen hinter Pitcher Murata, Orfanidis und Schosch hat man das Ding sicher nach Hause gebracht mit 8-0. Ein Homerun hat der DH Joyce rausgehauen. Terrell Joyce 2-5, ein Homerun, ein RBI, selber 2 Runs erzielt. 13 Hits hat man sich an diesem wunderschönen Tag gegönnt. Ein Run im ersten, 2 im zweiten, 2 im dritten, 3 im fünften, zum Endstand von 8-0. Die Doan Wild Farmers da überfahren nochmal zum letzten Spiel. Ojo Diaz und Meyer konnten da der Offensive der Capitals wenig entgegensetzen, konnten sie nicht klein halten, gaben, wie gesagt, 13 Runs ab, 13 Hits ab, 8 Runs, 6 davon earned, 5 Leute gewalkt, einen Home Run. Und auf der anderen Seite konnte man 4 Leute ausstriken. Und keinen einzigen Walken, was wahrscheinlich ein sehr schönes Zeichen für die Bonn Capital Pitching Crew ist, wenn man jetzt in die Playoffs reingeht. Und du hast es schon gesagt, die Doan Wild Farmers hatten es dann nicht mehr in der Hand. Sie mussten beten, sie mussten zittern, sie mussten mit den Knien schlottern und hoffen, dass da die Mannschaft aus Paderborn ihnen in die Karten spielt. Aber dazu kommen wir gleich. Wie hast du die Begegnung verfolgt, jetzt wo wir die Ergebnisse fertig haben? überrascht vom Ergebnis vom zweiten Spiel oder eher vom Ergebnis des ersten Spiels?
Also, ich würde fast sagen, dass es eher in die Richtung geht, dass ich glaube, dass die Capitals sich jetzt so langsam mehr als eingespielt haben. Es gab dieses Jahr auch viele Wechsel, Coachwechsel, neue Positionen, neue Spieler, Verletzungspech etc. pp., alles, was da dazukommt. Und nach so einer Meisterschaft ist es, glaube ich, auch immer so eine mentale Frage, das auch nochmal zu wiederholen. Diese ganzen Anstrengungen, die man letztes Jahr ohne weiteres auf sich nehmen musste, das Ganze nochmal zu spiegeln, ist halt unwahrscheinlich schwer. Aber man hat auch gesehen, dass es über die letzten Spiele hinweg schon ein positives Bild der Capitals gibt. Und daher war das jetzt nicht komplett überraschend für mich. Also das zweite Spiel hätte ich an sich jetzt gedacht, dass die Wild Farmers mehr Gas geben, einfach um alles da reinzusetzen, noch nicht auf Schützenhilfe angewiesen zu sein, zumal man jetzt hier einen Doubleheader gespielt hat und ja, nicht grundsätzlich Kräfte sparen, aber 2x7 Innings ist jetzt halt normalerweise für eine Bundesligamannschaft bei allem Respekt, sollte an sich gar kein Problem sein. Ne? Und dementsprechend, war so abzusehen. Wie gesagt, das zweite Spiel war mit 8:0 einfach zu deutlich. Und schlussendlich glaube ich, dass es auch die Wild Farmers in den Playoffs sehr schwer haben werden, die nächste Runde zu überstehen. Aber wie gesagt, Playoffs sind eigene Gesetze. Dann motiviert man sich vielleicht nochmal anders und kann vielleicht da nochmal das Quäntchen irgendwie rausdrücken. Vielleicht kommen noch ein, zwei verletzte Spieler wieder zurück. Das weiß man auch nicht bei den Wild Farmers. Und dann sieht die Sache vielleicht auch wieder anders aus. Also erstmal Glückwunsch an die Doran Wild Farmers hier.
Wissen wir noch nicht. Erraten. Gut, dass du es vorausgenommen
wissen hast. Wissen wir ja noch nicht. Ja. Zwinker. Ja, aber ich meine nicht die Doran Wild Farmers, ich meine natürlich die Bonn Capitals zur Nordmeisterschaft. Zur Nordmeisterschaft, ja. Dementsprechend, ja. Sind wir mal gespannt, was auf den anderen Platz am Samstag geboten wurde. Denn direkt am Samstag konnten die Berlin Flamingos ihrerseits Druck erhöhen, Druck aufbauen und die Knie weiter zittern lassen und im hohen Norden die Hamburger wiederum jubeln lassen, wenn sie denn gegen die Paderborn aus Berlin. Hört jetzt nicht mein Tag.
Meine auch nicht.
Paderborn.
Es ist zu spät.
Die Untouchable Paderborn einfach mit einem Sieg hier überraschen. Und dass sie in der Lage sind, das zu schaffen, hat man letzte Woche schon gesehen, auch wenn schlussendlich auf dem grünen Tisch das Ganze verloren wurde, hat man gesehen, dass es möglich ist. Letzte Saison hat man es gesehen, dass sie die Paderborner sich in Berlin sehr schwer tun und das einfach nicht nur noch Laufkundschaft ist. Und mit einem Enobel, der noch genug Saft und Kraft in seinem Arm hat, in Spiel 1 auf dem Hügel, ist es für jede Mannschaft schwer, da zu bestehen. Und das war auch in Spiel 1 so, Martin.
Ja, Spiel 1, du hast es schon gesagt, Enobel ist auf dem Hügel. Auf der anderen Seite startet Hinz, gefolgt von Seidel und Harrison. Und was will man sagen? Spiel 1 hat den ganzen Norden durchatmen lassen. Einmal hat wahrscheinlich Hamburg gejubelt und auf der anderen Seite Doren hat geflucht. Denn die Flamingos schlagen die Untouchable Paderborn im allerersten Spiel an diesem wunderschönen Samstag. Obwohl Paderborn in Führung geht, einen Run im ersten Inning kann man erzielen. Und man meint, dann ist man, also so ein Run im ersten Inning erzielen, das ist immer so ein saugutes Gefühl. Weil du hast deine Top-Leute am Schlag und es funktioniert einfach. Du kommst auf Base, du kommst rein, du hast deinen Punkt, du fühlst dich gut. Dann ist unten erstes Inning, Gegner kann keinen Punkt erzielen. Da fühlt man sich nochmal ein bisschen besser, die Defensive hält, alles geil, alles läuft. Dann zweites Inning, du schaffst keinen Punkt reinzubekommen, denkst, es ist egal, hast die Führung immer noch. Gleich nächstes Inning kommt wieder deine Top-Leute an den Schlag. Und dann unten zweites Inning und Berlin öffnet die Schleusen und bringt 4 Runs rein. Und der Gameplan von Paderborn geht so ein bisschen in die Grunde, geht so komplett bergrunter. Hinz muss man danach auswechseln, muss dann anfangen, früh mit der Bank zu arbeiten. Ich habe schon, Seidel wirft 3 Innings nach und Harrison wirft danach 3 Innings nach. Und die Offensive schafft es tatsächlich, es war ein bisschen Anschluss zu halten und das Spiel knapp zu bringen. Also ein Run im dritten für 4-2. Dann nochmal einer im sechsten, der aber beantwortet wird. Dann erhöht Berlin im siebten nochmal auf 6-3. Und dann im achten Inning schafft man es tatsächlich nochmal 2 Runs reinzubringen. Achtes Inning Enobel ist vom Hügel runter, Spezia steht auf dem Hügel und der hält aber danach stand, lässt keine weiteren Runs zu, gibt dazu nicht nur einen einzigen Hit mehr ab, walkt nur eine Person und strikt noch drei Leute aus und kriegt seinen ersten Save für die Saison 2023 in diesem wichtigen Spiel und dann hat man so das Gefühl, okay, hier kann was passieren, spielen wir vielleicht auch noch ein paar Baseballspiele. Flamingos gewinnen das erste Spiel gegen den, muss man ein bisschen sagen, auf dem Papier Favoriten, die Untouchable Paderborns.
Ja, und zumal man sagen muss, in den letzten zwei Innings jeweils einen Runner an der dritten Base gehabt. Ja. Also der Ausgleich war ja quasi zum Greifen nah. Und die Nervenstärke, die hier und da mal den Flamingos abgegangen ist, ja, war in diesem Spiel auf jeden Fall da und dementsprechend ein verdienter Sieg für die Flamingos. Und sie konnten somit die Playoff-Chance am Leben halten, ja, und man muss aber sagen, ja, die Flamingos sind die Könige der Splits gefühlt diese Saison, ja, und dementsprechend, ja, ist Spiel 2 immer so eine Sache, immer eine Glückspartie. Es kann entweder in die richtige Richtung gehen oder auch komplett nach hinten losgehen, und ja, eine Mannschaft im Norden durfte sich besonders freuen und es waren nicht die Berlin Flamingos, Martin.
Nein, ich glaube, an diesem Tag hat man vor allen Dingen aus Doren ganz viel Berlin Flamingos TV geguckt, hat die Kornkreise richtig gezogen, hat alles versucht, was man machen konnte, wahrscheinlich in der Nacht noch ganz viel Instagram-Posts an die Paderborner rausgeschickt, ihnen Glück gewünscht, ihnen Gedanken dabei sein und was will man sagen, es hat geholfen. Erstes Inning, beide Mannschaften bringen keinen Run rein und dann ist ähnlich wie im Spiel Nummer 1 für die Flamingos, brechen hier die Dämme aber für die Paderborner und die Bälle werden getroffen, den Flamingos passieren Errors und 6 ganze Runs kommen im zweiten Inning rein für Paderborn. Berlin kann mit einem ansetzen, aber dann brennt das Haus und keiner kann es mehr löschen. Im dritten und vierten Inning kommen nochmal 2 mehr rein. Berlin stemmt sich dann dagegen und halbiert halt einfach mal diese Führung aus 10-1 wird 10-6, weil sie bringen im vierten Inning 5 ganze Runs rein, dann jeweils einer im sechsten für beide Mannschaften, dann nochmal 3 im siebten für Paderborn und nochmal 4 im siebten für Paderborn, die Berlin nicht beantworten kann, und dann endet das Spiel sonntags nach 18-7 nach Mercy Rule im achten Inning. Ja, es war spannend bis zur letzten Sekunde so ein bisschen. Also Berlin hat halt da versucht, vor allen Dingen im fünften Inning nochmal zurückzukommen. Diese 4-Run-Defizit, den kannst du ausgleichen. Aber Paderborn halt einfach super stark. Ganze 4 Homeruns schlagen sie in diesem Spiel aus dem Stadion raus. Vor allen Dingen Christian Beyers mit 2 Homeruns, 5 RBIs, 3 Runs und einmal gewalkt wurden mit 3 von 5 Hits. Also ein Monster-Tag erwischt, ja. Monstertag erwischt mit dem Grand Slam dabei. Muss man einfach sagen, wahnsinnige Leistung. Allein sowas hält dein Team natürlich oben. Ne? Das sind 5 Punkte, die du mehr hast. Linus Nixdorf mit noch mit einem Home Run und Darian Richards mit einem Home Run. Aber am Schluss 18-7 für Paderborn. Sorgt dafür, dass der Norden auch fertig ist mit seiner Tabelle. Dass die 4 Mannschaften feststehen, die in die Playoffs einziehen. Der Süden war ja schon letzte Woche durch. Und schade, hat für die Flamingos nicht gereicht. Man hat dran gekratzt, man hat so ein bisschen Höhenluft geschnuppert. Und vielleicht nächstes Jahr, ähnlich wie ähnlich wie es im Süden aussieht, für Stuttgart, muss man immer sagen, dranbleiben, hart kämpfen. Nächstes kommt eine neue Saison und alles ist drin. Aber herzlichen Glückwunsch jetzt auch von mir an die Doren Wild Farmers für Erreichen der Playoffs. Sie haben ein super schweres Matchup vor sich. Ich glaube, da will niemand wirklich die als ersten Gegner haben. Aber da müssen wir drauf achten, wie es aussieht. Playoffs sind eine ganz andere Magie, wie du gesagt hast. Es ist ein ganz anderes Spielen. Und da zeigt sich halt einfach auch, wer die Nerven und wer den längeren Arm hat.
Ja, also auch von meiner Seite mehr als nur Glückwunsch an die Doren Wild Farmers zum Erreichen. Eben jener Playoffs und ja, du sagst es ja schon, es ist einiges passiert und ja, für die Berlin Flamingos geht es jetzt nächste Woche nochmal um den Platz sechs oder fünf, der dann schlussendlich in der Play-Down-Runde dafür sorgt, ob man mehr Heimspiele austragen kann in der Best-of-Five-Serie oder ob man mehr Spiele auswärts absolvieren muss. Da drücke ich natürlich meinen Flamingos ganz doll die Daumen. Martin, lass uns einfach mal kurz den Leuten nochmal sagen, wie denn der Playoff-Baum denn schlussendlich aussehen wird.
Ja, der Playoff-Baum, auch wenn ich jetzt auf Logos geklickt habe, sieht wie folgt aus, dass natürlich, je besser deine Position ist, desto in Anführungszeichen leichteren Gegner bekommst du in der allerersten Runde. Bedeutet, der Erste des Nordens spielt gegen den Vierten des Südens und umgekehrt. Und ich würde aber sagen, ich mache die ersten beiden Begegnungen und du machst die nächsten beiden Begegnungen. Denn die Bonn Capitals treffen in Runde 1 auf die München Hard Disciples. Ich bin kein Buchmacher, ich bin kein Mensch, der viel wettet, aber wenn ich Geld drauf setzen würde, das wären die Bonn Capitals eher meine Mannschaft, auf die ich tippen würde. Haar sehr gestruggelt dieses Jahr, mit Ach und Kraft gegen Stuttgart sich da hoch gerettet. Natürlich ist der Wunsch, deutscher Meister zu werden, einen Schritt näher gekommen, dem man in die Playoffs gekommen sind. Aber ich glaube halt, mit Bonn hat man schon so einen bockschweren Gegner, dass man hart kämpfen muss.
Ja, und die Hamburg Steelers treffen auf niemanden geringeren als auf die Regensburg Legionäre. Also auch da gibt es ein einfacheres Los, was man hätte erwischen können. Und trotzdem, die Hamburger dieses Jahr auf einer sehr, sehr starken Erfolgswelle mit Kubo als Pitcher fürs zweite Spiel. Eine sichere Bank und da werden sich auch die Legionäre sicherlich das ein oder andere Zähnchen daran ausbeißen. Denn man hat ja nicht gegen ihn vorher gespielt. Also man weiß, auch für diese Mannschaften, klar, die können ein bisschen Videoanalyse betreiben, sich ein paar Spiele, die live gestreamt wurden, sind nochmal angucken, wo er gespielt hat. Aber schlussendlich wird es sehr, sehr tough sein, auf diesen Mann zu treffen. Und andererseits die Legionäre offensiv als Mannschaft sehr, sehr stark, auch wenn diese normale Hinrunde, würde ich sagen, bevor es in die Playoffs geht, nicht optimal für sie gelaufen ist. Ja, da brauchen wir auch nicht drum herum zu reden. Ich glaube, man hat sich da ein bisschen mehr versprochen. Dementsprechend bleibt das sehr, sehr spannend und ich würde fast sagen, dass Hamburg hier weiterkommt. Martin, was sagst du?
Oh, das ist ein interessanter Pick. Ich sehe, also das kommt halt, ich glaube halt, es kommt halt sehr viel auf Spiel 2 immer wieder an. Du kannst aber halt nur zweimal Spiel 2 forcen. Jetzt mache ich mich schon wieder strafbar. Ich schaue mal ganz kurz was.
Ist eine Best-of-Five-Serie.
Ist eine Best-of-Five-Serie, Gott sei Dank. Also du kannst halt nur zweimal Spiel 2 forcen. Ich glaube halt tatsächlich, wenn du es schaffst, ein Spiel 1 aufzutrumpfen und vielleicht Regensburg hier einen Sieg zu klauen, bist du ziemlich gut weiter mit Kubo jeweils für die zweiten Spiele. Aber wird ein schweres Series, da weiß ich es tatsächlich nicht. Also beide Mannschaften haben gut gespielt. Regensburg natürlich eine deutsche Baseball-Instanz, aber Hamburg dieses Jahr top gefährlich. Ich sehe da aber die Playoff-Erfahrung von Regensburg vielleicht ein bisschen stärker und denke, dass aber über die komplette Distanz gehen wird und Regensburg alle Spiele braucht, um da weiterzukommen. Kommen wir zur dritten Begegnung. Die Untouchable Paderborns auf dem dritten Platz im Norden treffen auf die Mainz Athletics auf dem zweiten Platz im Süden. Mainz dieses Jahr sehr, sehr, sehr stark. Super angefangen, in der Mitte ganz kurz. Also nein, nicht so super angefangen, ein bisschen ruhiger angefangen, aber dann so abgefühlt, nachdem das erste Drittel vorbei war, nur noch Gas gegeben, nur noch aufgedreht und sich den Vizemeister im Süden geangelt. Treffen auf die Untouchable Paderborns, die in einem messerengen Finale sozusagen von Hamburg noch überholt wurde. Aber hier sehe ich tatsächlich auch mit dem Playoff-Bonus, den die Untouchable Paderborns gefühlt jedes Jahr bekommen, vor allen Dingen letztes Jahr, wo sie überraschenderweise ins Finale eingezogen sind und da den Bonn Capitals auch das Leben schwer gemacht haben, sehe ich hier tatsächlich mein Los für den Norden gehen. Ich sehe da die Untouchable Paderborn ein bisschen weiter vorne, einfach nur, weil die so einen geführten Playoff-Boost jedes Mal bekommen, wenn sie in den Playoffs stehen. Haben sie letztes Jahr gemacht, haben sich schwere Matches gehabt, absolut, aber konnten die gewinnen, konnten sich da auf ihre Stärken setzen und ich habe auch das Gefühl, dass es dieses Jahr an der Stelle reicht und wenn die Nerven eng werden, dass da den Paderbornern halt vielleicht ein kleines bisschen mehr Power gibt. Das kann man wieder sagen, ich bin biased gegen Mainz, kann man mir wieder vorwerfen, weiß ich von mir ab. Sehr gutes Wochenende gegen die Mainzer Mannschaft gehabt, das ist nur als nichts als Liebe. Aber ich habe immer dieses Gefühl, Untouchable Paderborner haben so einen Schalter, so einen Playoff-Schalter, den sie umlegen, der für die ersten paar Runden funktioniert und dann ist er ausgebrannt.
Ja, ich sehe, glaube ich, hier so ein bisschen die Mainzer im Vordertreffen, muss ich sagen. Ich glaube, die schweben zurzeit echt auf einer sehr, sehr starken Erfolgswelle. Diese Saison hat ihnen sehr viel gegeben. Aus der Ferne würde ich sagen, ist das auch eine sehr, sehr gute Teamchemie, eine gute Teamleistung. Es gibt da nicht den einen oder die zwei Stars, die so ein bisschen über allem herausschweben, sondern eine gesamte, komplette Mannschaftsleistung, die hier zu Buche steht. Und Untouchable Paderborn, da stimme ich dir komplett zu, ist ebenso eine bockstarke Mannschaft. Auch hier geht es viel übers Team. Trotzdem glaube ich, dass diese schlussendliche Teilnahme und wie die Saison komplett gelaufen ist, dass das halt nicht der Souveränität geschuldet ist, wie es vielleicht die letzten Jahre auch war, wo man sich auch für die Playoffs qualifiziert hat. Aber man hat grundsätzlich, wenn verloren, dann an sich gegen Bonn. Ja, oder mal ein Spiel gegen Hamburg, aber so viele Losses wie dieses Jahr, lass mich mal einmal kurz gucken, 11 Niederlagen, ja, also da muss man schon, glaube ich, im Kalender relativ lang zurückblättern, um das auch mal bei den Paderborn Untouchables zu sehen. Deshalb sehe ich jetzt hier, glaube ich, so vom Gefühl her, die Mainzer etwas vorne. Und dann kommen wir zur letzten Partie und ich für meinen Teil, auch wenn ich sie liebe und sie immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben werden, glaube, dass die Doren Wildfarmers es gegen die Heidenheim Heideköpfe mehr als nur schwer haben werden. Erstens, quasi was die Entfernung angeht, ist das fast das weiteste. Ja, also gut, die Hamburger nach Regensburg ist vielleicht nochmal einen Kilometer mehr, aber die Entfernung da ist schon auf jeden Fall ein bisschen zu fahren und auch die Distanz, glaube ich, spielerische Qualität, ja, Erfahrung in den Playoffs, den Punch auch haben, ist, glaube ich, hier auf jeden Fall das Pendel, das in Richtung Heidenheim ausschlagen wird, zumindest mal vom Gefühl her. Und wohl wissend, dass die Doren Wildfarmers leider auch ein bisschen verletzungsgeplagt sind und nicht höchstwahrscheinlich alle Spieler in Zeit zurückkommen werden, glaube ich, wenn überhaupt eine Minimalchance, dann aber nur über die Teamleistung, die sie eh schon seit jeher auszeichnet. Und wenn die Heidenheimer das Ganze jetzt schon eher als Bypass verbuchen und vielleicht mit halber Kraft versuchen zu spielen, dann könnte es sein, dass die Wildfarmers hier eine Chance haben und dass die Heidenheimer die ein oder andere Mal vielleicht dazu neigen. Das habe ich damals noch bei St. Louis Hornets selber erleben dürfen. Aber die Heidenheimer sind auch genauso eine Mannschaft, die selbst wenn es knapp ist, im siebten Inning nochmal zwei Gänge höher schalten können und dann das Spiel unwahrscheinlich deutlich beenden können. Deshalb bin ich sehr gespannt, aber ich glaube, das geht Richtung Heidenheim aus, Martin.
Ja, da bin ich bei dir. Ich bin mir sicher, Doren wird alles, was sie haben, in die Waagschale werfen, um hoffentlich einen Split zu erzielen, dem Süden zu zeigen, wie Splits gehen. Aber Heidenheim hat 22 Siege und nur 2 Niederlagen gegen die komplette Südstaffel. Gegen Mannschaften wie Mainz, Regensburg und Stuttgart und Haar. Also da ist ja wirklich überall Stärke gewesen, überall immer die Chance gewesen, noch mehr als ein Match zu verlieren. Und dieser ganzen Staffel haben sie nur 2 Games abgegeben. Ich sehe da Heidenheim als sehr starken Favoriten, vor allen Dingen, weil man so ein bisschen die, in Anführungszeichen, Schmach des letzten Jahres wiedergutmachen will.
Ja, und noch als letzten Nachtrag, es fangen ja auch im Süden nächste Woche die Playdowns an. Da treffen die Stuttgart Reds auf die Mannheim Tornados. Und da geht es auf jeden Fall auch schon um einiges. Die Mannheimer müssen jetzt alles ransetzen, um sich irgendwie hier nochmal aus der Bredouille zu ziehen. Und das wird auf jeden Fall mehr als schwierig werden. Martin, das soll es erstmal für die Bundesliga gewesen sein. Quick and Dirty haben wir uns vorher abgemacht. Wir sind jetzt bei 33 Minuten. Ich würde sagen, lass uns doch einfach die neuen Power Rankings sind raus. Und Ich habe heute eine News gelesen, bevor wir zu den Power Rankings kommen. Die Yankees sind auf dem letzten Platz und das erste Mal seit gefühlt 80.000 Jahren in der Division.
Ja.
Wie kommt's? Das müssen wir uns auf jeden Fall ein bisschen genauer angucken.
Wie kommt's? Sie spielen halt in der stärksten Division des Baseballs.
Lass das ja nicht Paddy hören. Ja.
Das habe ich Paddy am Wochenende schon gesagt, als wir Postgame Dinner hatten. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass sie in jeder anderen Division besser dastehen würden, aber die haben halt leider nur 50 Siege bei 46 Niederlagen. Ich meine, du wärst im American League Central, wärst du Erster, West wärst du Dritter, East wärst du Vierter, Central wärst du Zweiter und West wirst du auch Vierter. Also überall sonst hätten sie halt ein richtig gutes Standing. Und mit 521, also 50 Siege, 46 Niederlagen, bist du halt letzter Platz. Was willst du halt tun? Ne? Tampa Bay ist, es ist ein Brett. Baltimore hat überraschenderweise einen Zaubertrank gefunden und aus dem wenig Geld und den wenigen Starspielern, die sie haben, halt alles rausgeholt. Toronto erwacht auch so ein bisschen und wie wir im Power-Ranking sehen werden, hat Boston auch Bock, Baseball zu spielen. Da hat man die All-Star-Break genutzt, um genauso heiß weiterzumachen, wie man reingegangen ist. Und die Yankees, wie immer verletzungsgeplagt, wie immer ein bisschen schlechtere Defensive, ein bisschen Struggle mit dem Pitching und schon steht man mit 50 Siegen und 46 Niederlagen auf dem letzten Platz. Also die Division ist super stark, aber Boston halt auch nur mit einem einzigen Sieg vorne dran. Also das wird in den nächsten 3 Wochen, glaube ich, noch 40 Mal switchen. Ist spannend zu sehen. Aber jetzt könnte man eine lange Analyse machen. Ich könnte mir die Payroll jeder Mannschaft aufholen und sagen, wie viel Geld Tampa Bay und Baltimore pro Sieg bezahlt hat und wie viel die Yankees. Aber da können wir uns sparen. Wir können sagen, dass weder die Yankees-Fans noch die Yankees-Spieler noch die Yankees-Front- oder Back-Offense und Office und vor allen Dingen die Yankees-Fans mit diesem Platz nicht einverstanden sind. Und die Erwartung eines Panic-Buys, dass man Gott, die Welt und Donald Trumps Toupets verkauft, um sich Shohei Ohtani zu holen, die rückt ja immer näher. Ne? Also ich glaube, wenn du so eine Franchise bist und du bist im letzten Platz, dann wirst du sowas. Also ich möchte es nicht sehen und ich glaube es immer noch nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das Gespräch, Shohei Ohtani zu holen, immer lauter wird, je länger man diesen letzten Platz hat.
Ja, es bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend und wir als Baseball-Podcast gehen für euch in aller Regelmäßigkeit nochmal die Power-Rankings durch, die da rauskommen, um euch mal so ein leichtes Stimmungsbild abzugeben, wie es denn jetzt ausschaut. Die All-Star-Break haben wir hinter uns und da ist quasi erfahrungsgemäß, kann man so ein bisschen daher ableiten, welche Mannschaften einen guten Flow da rein haben. Dann ist es meistens auch so, dass man den Flow bis zum Ende irgendwie durchhalten kann. Und die Mannschaften, die ein bisschen schlechter rauskommen, ja, strugglen dann schlussendlich auch so ein bisschen. So ist es zumindest mal ein bisschen die Erfahrung. Und Martin, wenn ich mir jetzt das aktuelle Power-Ranking angucke, um Platz 10, muss ich mir doch verwundert die Augen reiben und ich übergebe gerne an dich die Boston Red Sox.
Ja, absolut. Also Boston mit einem 8-3 Sieg über Chicago sind richtig gut reingekommen. Wenn man sich die Standings nochmal anschaut, haben die Red Sox zurzeit eine Winning Streak am Laufen. Die Streak ist eine L1, also aber in den letzten 10 Spielen 8 Stück gewonnen. Und man hat auch eigentlich immer nur so gute Nachrichten. Ne? Also Brian Bello ist ein unglaublicher Pitcher. Trevor Story kommt aus seiner Verletzung ins Rehab. Und das ist halt so, du nimmst dir halt einen Goldglove-Power-Hitter im Middle-Infield, der zurückkommt. Es ist fast so, als ob du noch mal 300 Millionen auf den Tisch gelegt hast, um einen Einkauf zu machen. Der wird noch ein bisschen mehr Impact haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die, wenn sie das halten können, sich noch ein bisschen nach oben bewegen und im Rennen um die Wildcard, letzte Wildcard, noch ein bisschen mitreden wollen. Freut mich, die Boston Red Sox weit oben zu sehen. Wenn es Boston gut geht, geht es mir auch immer gut.
Ja, und wenn es dann deiner drittliebsten Mannschaft, den Philadelphia Phillies, auch gut geht, dann geht es Martin so langsam immer, immer besser. Also der kriegt ja das Grinsen quasi gar nicht mehr aus. Und der muss ja strahlend wie ein Honigkuchenpferd die letzten Tage hier durch das Büro schweben, der Frau seiner Träume jeden Wunsch von den Lippen ablesen und einfach der beste Ehemann der Welt zurzeit sein. Denn die Philadelphia Phillies, mein Lieber, sind eine ziemliche Waffe zurzeit. Die sind drauf und dran, auch wieder Playoff irgendwie schick zu machen. Haben in seit Beginn of Juni 26 Siege, 12 Niederlagen lediglich kassiert. Das ist die zweitbeste Statistik hinter den Atlanta Braves, die in diesem Zeitraum 28 Siege, 8 Niederlagen verbuchen mussten. Und ja, also sie haben einen Plus von 55 Runs in diesem Zeitraum erzielt. Also auch das zeigt, dass durchaus auch die Schläger, die Keulen, relativ heiß laufen. Und wenn man dann noch einen Christopher Sanchez als Lefty hat, der die Rotation auch ein bisschen stützt mit einer ERA von 3.26, ja, also Earned Run Average bedeutet das. Und dann zeigt das einem, ja, so schlecht ist man hier auf jeden Fall nicht aufgestellt. Letzte Woche noch auf Platz 12, jetzt hochgestiegen auf Platz 9. Und auch gegen San Diego Padres die Serie mit 3-1 abgeschlossen. 51 Siege, 42 Niederlagen. Da ist auf jeden Fall was am Wachsen, Martin.
Ja, absolut. Da ist was am Wachsen. Und ähnlich wie bei den Red Sox ist es bei Team Nummer 8. Da könnte es halt auch tatsächlich sein, dass die beste Verstärkung kurz vor der Trade-Deadline gesund werdende Spieler ist. Denn bei den Houston Astros wird José Urquidy kommt zurück und Superslugger Jordan Alvarez ist auf dem Weg von seiner Krankheit, sich zurückzumelden. Und das sind natürlich vor allen Dingen bei Jordan Alvarez Powerbats, die man so ein bisschen vermisst hat. Dennoch haben sie sich verbessert, 19-11 gegen den Rest der American League gespielt, mit einem Series Win gegen die Angels. Und sie stehen gut. Was wollen wir bei Houston noch sagen, was wir die letzten Jahre nicht auch gesagt haben, ist immer meiner Meinung nach in der American League der Angstgegner von jedem in den Playoffs, habe ich immer das Gefühl. Niemand will gegen die Astros spielen in den Playoffs. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn Jordan Alvarez gesund zurückkommt, macht man diesen Run in die Playoffs nochmal ein Stückchen härter.
Ja, die Houston Astros also auf Platz 8, von vielen so ein bisschen totgeschrieben und dann trotzdem einer meiner Lieblingsspieler, du sagtest es vorhin schon, Jordi Alvarez, auf den kann man sich einfach verlassen, ja, der haut das Ganze weg. Und auf Platz 7 die Milwaukee Brewers, letzte Woche noch auf Platz 11, jetzt auf Platz 7, 52 Siege, 42 Niederlagen, ja, die haben quasi Cincinnati Reds, auch eine der zurzeit irgendwie Top-Mannschaften. Man muss sich ja wirklich so langsam dran gewöhnen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Martin, dass man in einem Atemzug mit den Cincinnati Reds von der derzeitigen Top-Mannschaft redet. Ist aber so. Also man hat vor der All-Star-Break und nach der All-Star-Break direkt die Spiele gegen die Cincinnati Reds gehabt. Und 5-1 quasi Serie beendet. Also 5 Siege eingefahren, lediglich eine Niederlage. Also auch da ist ja ein guter Drive drin. Man ist wieder auf ersten Platz in der National League Central. Und jetzt ist es so ein bisschen Trade-Deadline. Ja, will man hier noch ein bisschen was riskieren, raushauen, um eine potenzielle Chance für die Postseason zu haben? Das ist noch ein bisschen fraglich. Und ja, Rody Tellez, Brian Anderson immer noch auf der Injury List. Ach, und ja. Und das tut halt einfach quasi denen weh. Und deshalb überlegt man, ob man hier eventuell nachjustieren würde. Würdest du das denn an deren Stelle tun? Würdest du hier diesen Move machen und ein bisschen in die Postseason investieren, Martin?
Kannst du durchaus tun. Du hast viele Mannschaften, die so ein bisschen zusammengebrochen sind und vielleicht noch ein bisschen Talent verkaufen wollen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Brewers hier noch ein bisschen shoppen gehen. Vielleicht jetzt keinen Namen wie Shohei Ohtani einkaufen werden, aber da sind andere Spieler auf dem Markt, die man sich nehmen kann, um das Ganze zu holen. Vor allen Dingen halt ein paar Impact-Bats, ein paar Power-Hitting hier und da. Könnte ich mir vorstellen, dass die Brewers da einkaufen gehen, vor allen Dingen, weil man jetzt zur All-Star-Break so eine komfortable Situation hat, um die Postseason anzugehen. Wer ebenfalls einkaufen könnte, aber wahrscheinlich nicht mit Geld, sondern eher mit Trades, ist das Team mit dem zweitbest gerankten Farm-System in der kompletten MLB. Wir reden von den Los Angeles Dodgers. Die haben 6 Spiele in Folge gewonnen, bis die New York Mets ihnen eine herbe 2-1-Niederlage in Extra-Innings verpasst haben. Und die Dodgers sind immer noch wirklich eine sehr komplette Mannschaft. Einzige, wo man halt vielleicht jetzt noch im Sommer einkaufen gehen könnte, so Summer End Sales, wäre vielleicht ein guter Starting Shortstop, den man dazu nehmen kann. Oder noch ein Starting Pitcher dazu. Sollte ausreichen, um das Ganze auf gute Position für die Playoffs zu bringen. Und ich glaube, ich lehne mich nicht auf dem Fenster, wenn ich sage, die Dodgers werden Playoffs spielen.
Ja, die Dodgers werden Playoffs spielen. Das ist ja so sicher quasi wie das Amen in der Kirche. Und die Toronto Blue Jays machen sich auch drauf und dran, eben jene diese wieder zu erreichen. Sie waren so ein bisschen, was Konsistenz angeht, hinten dran, nicht mehr so ganz so frisch, nicht mehr ganz so, ja, diesen Drive irgendwie, wobei man immer noch sagen muss, es ist halt einfach eine verdammt harte Division, das mag jeder sagen, was er will, was da zur Zeit abgeht, ist aller Ehren wert für jede Mannschaft, die sich da oben irgendwie trotzdem noch behauptet und irgendwelche Chancen auf weitere Playoff-Plätze sich sammelt. Und die Blue Jays, einen großen Sprung nach vorne gemacht, 3-0 Serie gegen Arizona letzte Woche beendet, 53 Siege, 41 Niederlagen die haben 26 Siege, 18 Niederlagen vor heimischem Publikum, also auch das spricht eine relativ deutliche Sprache, dass man sich zu Hause sehr, sehr wohl fühlt und das Ganze gut nach vorne treiben kann, lediglich auswärts hakt es hier und da, ja, also da muss noch ein bisschen was passieren und die Pitching-Staff ist die viertbeste in der MLB, also auch da steht man auf relativ soliden Füßen, sodass es bleibt einfach spannend. In dieser Division kann man, glaube ich, bis zum Ende nicht voraussagen, wer wo was wie erreichen wird oder nicht. Martin.
Vierter Platz geht an die Texas Rangers, letzte Woche auf dem siebten Platz. Die haben es halt vor allen Dingen geschafft, in ihren drei Spielen gegen die Cleveland Guardians 20-9 Runs zu erzielen. Und das ist, man startet nach der All-Star-Break, die man sich gerne hat. Und damit sind sie mit einem plus 159 Run-Differential auf dem ersten Platz in der kompletten MLB. Team sieht ziemlich kompakt aus. Natürlich kann man da immer hier und dort immer noch ein bisschen was dazu kaufen. Aber wie gut die Chancen für die Postseason sind, ist halt, sieht man wahrscheinlich in den nächsten Wochen und in den nächsten Tagen. Denn die nächsten Spiele sind gegen Tampa Bay Rays, die Los Angeles Dodgers und die Houston Astros. Also, da ist kein einfaches Spiel in sich, da ist keine Series, wo man mal Luft holen kann. Hier geht es Schlag auf Schlag auf Schlag gegen Mannschaften, die ebenfalls in die Playoffs wollen. Und das wird eine richtige Kraftprüfung für die Texas Rangers.
Kommen wir jetzt zu den Baltimore Orioles. Also, dass ich die Baltimore Orioles irgendwann im Power Ranking auf dem dritten Platz gesehen hätte, also ich kann mich noch an einen Podcast mit dir, Martin, erinnern, wo wir gesagt haben, also ich als Fan der Baltimore Orioles würde einfach nur frustriert nach Hause gehen. Und vielleicht ist das ja auch so ein kleiner Mutmacher für die Oakland Athletics-Fans, dass es auch dunkle Tage in anderen Franchises durchaus gab und man jetzt erhobenem Hauptes hier steht. Die Baltimore Orioles, dritter Platz in diesem Power Ranking, 57 Siege, 36 Niederlagen, halten sich konstant auf dem dritten Platz. Die letzte Serie gegen Miami mit 3-0 gewonnen. Und ja, die sind on fire, sind dabei, 8 Spiele in Folge zu gewinnen, was es so bei ihnen quasi in dieser Saison noch nicht gab. Und wenn man dann noch bezüglich der Trade Deadline Leute wie Lucas Giolito oder Marcus Stroman irgendwie an Land ziehen könnte, würde das Ganze super, super abrunden und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es da weitergeht.
Ja, und wie es weitergeht, ist vor allen Dingen eine Mannschaft gespannt, die wahrscheinlich immer noch überraschend, also Tampa Bay Rays jedes Jahr wieder mega stark, mit einem guten Core, mit gut aufgebautem Teamgeist, mit einer super starken Mannschaft, muss man einfach sagen. Tampa Bay ist Brett und die letzten Jahre super konstant. Und sie scheinen richtig gut aus der All-Star-Break rauszukommen, sondern hatten eine 7-Spiele-Losing-Streak direkt bevor der All-Star-Break und sind aber wieder in einem Winning-Record. Aber jetzt haben sie 15 Spiele gegen Teams mit einem harten Winning-Record. Also da wird es ähnlich wie bei Texas eine harte, harte, harte Begegnung über die nächsten Tage und Wochen. Falls die entscheiden, was einzukaufen, wäre vor allen Dingen ein Veteran-Starting-Pitcher, der Innings fressen kann. Absoluter Traum. Da sollte man halt gucken, weil jetzt das Gefühl, Tampa Bay immer die Brautjungfer, oh, niemals die Braut, immer die zweite Wahl nur zum Tanz. Wenn man es wirklich haben will, jetzt ist, glaube ich, die Saison, wo man den Trigger ziehen muss, wo man halt noch irgendjemanden sich reinholen muss, um das Team zu verstärken, um den letzten Push zu machen und es tatsächlich dieses Mal zur World Series zu schaffen und die den wunderschönen Flaggenpokal nach Tampa Bay holen.
Ja, Tampa Bay, die würden sich tatsächlich freuen, wenn es irgendwie so wann soweit wäre. Doch eine Mannschaft, ja, über die zu Beginn der Saison so ein bisschen Zweifel vielleicht hier und da auch an meiner Stelle waren, die aber jetzt komplett verflogen sind, weil sie einfach alles im Grund und Boden niederreißen, was bei drei nicht auf den Bäumen ist. Und zwar geht es hier um die Atlanta Braves. 61 Siege, 31 Niederlagen, also sie sind zurzeit das Maß aller Dinge, ja. Keine Mannschaft hat eine bessere Statistik als diese, eben jene. Und 11 Straight Series Wins, ja, bezeugen das. Also die lassen sich schon mal gar nichts vormachen. Jegliche Serie wird hier mit High-End quasi angenommen. Und ja, die sind einfach dieses Jahr eine komplette Mannschaft. Das Pitching-Staff ist tief, die Bank dahinter ist tief, die Spieler haben Bock, ja, und dementsprechend bleibt es echt sehr, 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 sehr krass. Und lediglich jetzt die letzte Niederlage gegen die Chicago White Sox, die hier aufgetreten ist. Und die war so ein bisschen unerwartet. Und wir haben, Martin, ich überfalle dich damit jetzt ein bisschen, aber wir haben eine Zuschauerfrage gekriegt, die ich fast vergessen hätte. Ja, wir haben gesagt, dass die Chicago White Sox so ein bisschen die Sympathie verloren haben. Zumindest mal was uns angeht. Und der Zuschauer Mike, oder Zuschauer, Zuhörer natürlich, weil noch haben wir keinen Videopodcast, sondern noch sind wir ja quasi nur audiomäßig für euch zu sehen. Der hat uns gefragt, wieso das denn so ist. Ja, wieso wir sagen würden, dass die Chicago White Sox so ein bisschen die Sympathie verloren haben, was denn da so ist. Er ist noch relativ neu dabei und würde das gerne von uns wissen. Martin.
Jetzt musst du meinem Gedächtnis, weil dieser Podcast gibt es schon so lange, war das die 22 oder die 21, also die 21er World Series gewesen sein, eine World Series, sondern Postseason gewesen sein, wo wir, das war das Jahr, wo ich Chicago White Sox als mein Black Horse heute, als Tim Anderson angefangen hat, wirklich guten Baseball zu spielen.
Genau.
Als auch das Field of Dreams Match zum allerersten Mal. Genau, 21. Als Chicago halt tatsächlich auf einer riesigen Welle geritten ist und wir hatten nichts als Lob und Sympathien für diese Mannschaft und dann kommen wir in die Postseason. Und die sind so, ich will jetzt nicht sagen, läsch an das Ganze rangegangen, aber mit so wenig Esprit, mit so wenig Biss in die Spiele gegangen, dass es halt einfach keinen Spaß gemacht hat, dieser Mannschaft zuzugucken. Da hat halt einfach der Biss gefehlt, da hat keiner gekämpft, da war so ein bisschen das Instagram-Foto und die Goldkette um den Hals wichtiger, als an eins zu hasseln oder für sein Team da zu sein. Und das gibt halt einfach einen fahlen Mitgeschmack, wenn du halt so eine Mannschaft hast, die so das Gefühl hat, nicht beim Spiel zu sein, nicht für die Stadt zu spielen, sondern halt eher so für einen Paycheck und ich mache das Nötigste. Und das hat da so ein bisschen einen schlechten Beigeschmack gegeben und bei uns so ein bisschen die Sympathien weggenommen. Und da wir beide eher so American League East Fans sind und in der American League Central höchstens mal ein Minnesota-Spiel verfolgen, wenn sie gegen die White Sox kommen, sehen wir halt die White Sox auch nicht so oft spielen. Und deswegen hält sich so ein fahler Nachgeschmack natürlich ein bisschen länger in unseren Mündern. Aber das war halt einfach die 2021er Postseason-Auftritt der Mannschaft, der so sehr katastrophal war in unseren Augen, so wie wir Baseball lieben. Und der hat so ein bisschen die Franchise zurzeit ein bisschen runtergezogen. Aber ich müsste mir tatsächlich mal wieder ein paar mehr White Sox-Spieler anschauen, um zu gucken, ob das immer noch so ist oder ob sie sich gefangen haben. Aber es war einfach so der fahle Nachgeschmack, der noch so ein bisschen da dem Ganzen anhängt.
Also da kann ich nur Martin zustimmen. Also es hat so ein bisschen angefangen, so diese Diskrepanz mit Tony La Russa, der damals noch der Head Coach, der Manager von den Chicago White Sox war. Da gab es auch intern so ein paar Diskrepanzen. Ich kann mich an den Spieler Mercedes erinnern, der die unwritten rules of Baseball missachtet hat und bei 3-0 Count quasi einen Home Run geschlagen hat und sich trotzdem von seinem Coach ein bisschen was anhören durfte diesbezüglich. Und ja, diese ganze Swag, diese ganze Attitude, mir persönlich missfällt das immer. Also das hat jetzt nichts grundsätzlich nur mit den White Sox zu tun. Ich mag das nicht, wenn Spieler quasi größeres Gewicht an Goldketten als ihren eigenes Körpergewicht um den Hals zu hängen haben, ja, und dementsprechend nicht richtig an eins hasseln können oder dann den Ball nicht richtig fielden können, weil die Kette sie einfach zu weit unten hält und sie dann nicht mehr genug Kraft haben, sich hochzudrücken. Das ist so halt so ein bisschen eine persönliche Meinung. Und man sieht jetzt zum Beispiel Tim Anderson struggelt immer noch. Also diese Saison ist auch für ihn sehr, sehr hart. Sehr, sehr sympathischer Spieler, aber da scheint es hinten und vorne irgendwann auch im Mannschaftsgefüge nicht mehr gepasst zu haben, sodass man ja auch so die wichtigen Ziele aus dem Blick verloren hat und nach und nach jetzt ja sich die Mannschaft so auch ein bisschen auseinanderbricht. José Abreu ist jetzt schon zu den Astros, glaube ich, gewechselt, wenn mich nicht alles täuscht. Also die Top-Top-Spieler verabschieden sich in verschiedene Regionen und ja, ich sage mal, mach einen auf dicke Hose, wenn du was erreicht hast, ja, aber nicht schon vorher. Und da kann ich nur Martin recht geben. Das war in den Saison 21, 22 auch teilweise noch so. Und diese Saison, muss ich sagen, die Spiele, die ich gesehen habe, waren jetzt nicht unbedingt erfolgreich. Und vielleicht sollten wir uns tatsächlich nochmal ein oder zwei Spiele diesbezüglich angucken. Also auch dir, lieber Mike, liebe Grüße hier aus der Senderzentrale Berlins. Ja, danke für deine Antwort und wir können euch als Fans nur weiterhin ermutigen. Schreibt uns gerne über Instagram, schreibt uns gerne über Facebook oder eine Mail oldschool-mäßig an boldbeardedbaseball@gmail.com. Bis jetzt kriegen wir da immer nur Angebote, dass wir irgendwelche Jerseys drucken lassen wollen oder sonst was. Und
sollten wir die einfach alle gar mal anschreiben und gucken, ob wir einen Konkurrenzkampf machen können, wer uns die billigsten Jerseys anbietet. Weil wir haben so viele Anbieter zurzeit. Ich glaube, da kommen wir mit 5 Euro für ein Jersey irgendwann am Schluss raus, wenn wir es richtig spielen.
Und jetzt, weil es mir noch ein inneres Blumenpflücken und ein inneres Anliegen ist, möchte ich noch ein bisschen Werbung machen, und zwar für einen ehemaligen Teamkameraden von uns, ja, den Muff. Der liebe Muff hat seines Zeichens einen Baseballverein gegründet. Wir haben uns fest vorgenommen, ihn in der Postseason mal diesbezüglich zu befragen, was denn seine Motivation ist, was denn seine Hintergründe sind und wie er das denn wuppen möchte. Ja, also in den schwierigen Zeiten einen Baseballverein zu gründen. Und zwar die Ursellen Badgers, ja, hat er gegründet. Ihr könnt gerne jedem da ein Like da lassen bei dem auf der Homepage. Oder den Instagram-Kanal, und wenn ihr aus der Gegend von Oberbayern seid, ja, Regensburg, da die Ecke Amberg, glaube ich, dann ab hinter und probiert einfach mal ein bisschen Baseball aus. Ja, ein kleinerer Club, der jetzt am Wachsen ist, und wo gibt es denn bessere Chancen, irgendwie von der Pike auf in einem Verein dabei zu sein und das Ganze, ja, Geschichte mit live zu schreiben, Martin.
Und vor allen Dingen könnt ihr ihn fragen, denn der war der Pitcher in dem Moment, als ich das Double Play verkackt habe. Damals bei den Zeiten bei den Salomonen. Der war live dabei. Der kann euch erzählen, wie das war in dieser Geschichte.
Also wir werden das auf jeden Fall, also ich werde das, sagen wir nicht wir, sondern ich werde das, wenn er hier zu Besuch ist, tatsächlich auf jeden Fall aufnehmen. Also lieber Marius, liebe Grüße. Wir drücken dir hier aus der Ferne auf jeden Fall ganz doll die Daumen, dass es auf jeden Fall klappt und ihr eine Mannschaft zusammenbekommt. Ich habe jetzt schon ein paar Bilder gesehen und habe da fleißige paar Leute schon beim Werfen trainieren gesehen, und wir drücken hier von unserer Seite ganz, ganz doll die Daumen.
Es ist nie einfach, einen neuen Verein zu gründen. Es ist vor allen Dingen schwerer, einen Verein in so einer kleinen Subkultur, Subsportgruppe zu bilden. Also einfach mal an alle Baldbearded Baseball-Fans da draußen, sucht die Jungs auf Instagram und lasst ein Herzchen da, einfach nur mal, um zu zeigen, dass wir eine große Familie sind und unseren neuesten kleinen Bruder herzhaft gerne hier zu sehen, denn der Muffin Man ist ein großartiger Dude und die ganze Familie ist toll, und ich möchten sie auf diese Weise unterstützen.
Genau. Und Martin, ja, eine ganze Dreiviertelstunde haben wir nicht hingekriegt, aber siehst du, jetzt hätte ich ja schon fast vergessen, ich raube dir hier deine Rubrik, die ich extra von dir wieder gefordert habe, und ich bin ja schon gespannt wie ein Flitzebogen, denn jetzt irgendwie musst du noch einen Jingle für die nächste Saison einbauen. Ja,
dass ich werde was finden, ich werde was bauen lassen. Ich habe jetzt tatsächlich jemanden, der Musik
komponiert. Das Malheur der Woche oder keine Ahnung.
So in der Art. Die Story, hier, mach mal Goosebumps Stories from the Grave. Lustige Geschichte, wir sind ja so ein bisschen, ich habe über jede Mannschaft natürlich einen Fun Fact. Manche sind ein bisschen funniger als andere. Und weil es heute ein bisschen spät ist, bringen wir einen funnieren Fact. Es geht um die Brewers. Hattest du schon mal das Glück, im Brewers-Stadion zu sein?
Leider nein.
Okay, wenn du es, weil du bist ja die Person, die Globetrottert und alle Stadien der Welt erleben wird, wenn du es schaffst, geh ins Brewers Stadion und ess einen Hotdog mit der Secret Stadium Sauce. Das ist alles passiert. Die Brewers haben eine sehr seltene, sehr seltsame und vor allen Dingen sehr besondere geheime Stadionsoße. Und das ist passiert, weil in den 1970ern war im Stadion genau das nämlich low gelaufen. Ne? Sie hatten keine Soße mehr für auf die Hotdogs drauf. Und so hat der Verkäufer Rick Abramson einfach mal so aus dem Arm geschüttelt eine Barbecue-Soße zusammengemischt. Und zwar aus Ketchup, Senf und ein paar anderen seltsamen Topics. Und jetzt 50 Jahre später wird noch nach genau diesem spontan zusammengewürfelten Rezept die in der Region immer beliebtere Special Secret Stadium Sauce verkauft.
Also, das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr lecker an. Und wenn ich tatsächlich mal den Weg auf meinem Hunting for 30 Ballparks in Milwaukee mal durchkomme, dann werde ich dies auf jeden Fall mal probieren. Martin, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Wir werden mal gucken, ob wir unsere Leute jetzt die nächsten zwei Wochen überraschen, wie wir das denn machen. Ob ich dabei bin, ob wir uns prominente Unterstützung holen, ob keine Ahnung, Jeff Passan irgendwie da ist und mit dir den Podcast macht oder weiß der Geier was. Wir werden uns da was überlegen. Oder ob ich mit einem Cocktailschirmchen vom italienischen Strand aus mit dir diesen Podcast aufnehme. Wir gucken es uns an. Wir überlegen da knallhart für euch. Auf jeden Fall bleiben wir für euch am Ball, denn jetzt fängt die heiße Phase der Saison zumindest mal in der Bundesliga an. Und da wollen wir euch einfach auch nicht im Stich lassen. Das war's von uns. Wie sagte Babe Ruth immer, geht's raus und spult's Baseball, wann auch immer es geht, auch wenn es zurzeit ein bisschen heiß ist. Das war's von mir, David, Decay, Kania, an dem anderen Ende von Deutschland, in seinem Loft, ja. Martin, The Beard, Selzer. Das war's von uns. Bold Bearded Baseball.
Strike in dein Ohr. Tschaußen.
Ciao, ciao.
And Harper to center. Way back, she, you, later!